Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, da wird natürlich eine Frage in den Medien immer wieder diskutiert, nämlich wie und wann endet dieser Krieg? Da kursiert zum Beispiel im Internet oder in anderen Medien die Behauptung, dass sich jetzt so langsam Teile der russischen Bevölkerung möglicherweise gegen Putin wenden.
Genau, und das zu hoffen oder zu glauben, ja, dafür gibt es auch einige Anhaltspunkte oder zumindest Schlagzeilen, die darauf hindeuten könnten. Zum Beispiel bei dem Portal GMX News, da konnte man vor kurzem lesen, ja, fehlendes Geld für Reparaturen, Russland friert und die Wut auf Putin wächst. Diese Überschrift, ja, die sagt uns ja eigentlich, dass die Bevölkerung in Russland nicht mehr wirklich hinter Putin steht.
Ja, nur bei solchen Überschriften, da sollte man tatsächlich vorsichtig sein, denn hier wird ja direkt in der Überschrift schon eine Deutung eingebaut. Also die Lage in Russland ist schlecht, die Leute frieren und sind deshalb alle wütend auf ihren Präsidenten. Sollte aber eine Überschrift in den Newsmedien uns überhaupt eine solche Deutung geben, ist das wirklich Information oder nicht vielleicht doch eher Wunschdenken, was ich da lese in so einer Überschrift? Genau darum geht es in dieser Folge. Wir sprechen über die Art und Weise, wie wir uns zu aktuellen Nachrichten eine Meinung bilden und auf was sich unsere Meinung stützen sollte. Ja, und auf was vielleicht eher nicht.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Fit for News. Schön, dass ihr dabei seid. Ich könnte mir jetzt ganz gut vorstellen, viele Leute, die lesen so eine Schlagzeile wie die wir gerade besprochen haben und denken dann, oh, das klingt ja doch spannend, in Russland wächst also wegen dieser Versorgungsprobleme langsam ein richtiger Widerstand gegen Putin. Das ist ja super interessant. Könnte das denn vielleicht wirklich so sein?
Ich habe ja schon Wunschdenken angesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es auf jeden Fall, da regt sich schon sowas wie, ja, das ist ja ganz gut, dass Putin endlich im Inland auch mal Druck bekommt oder sowas ähnliches. Ich habe mir allerdings den ganzen Artikel angeschaut. Der beschreibt tatsächlich viele Probleme beim Heizen mit Heizkraftwerken in Russland, mit der Fernwärme. Und die würden zu tausenden unbeheizten Wohnungen führen. Tatsächlich gibt es auch verschiedene lokale Politiker und Kraftwerkdirektoren, die daraufhin entlassen wurden. Aber über jetzt echten Widerstand oder Wut auf Putin, da steht in dem Artikel eigentlich kein einziges Wort. Und was aber drin steht, ist, wie viele Einwohner Russland hat, nämlich 143 Millionen. Man kann sich also fragen, ob bereits die Aussage in der Überschrift »Russland friert« nicht vielleicht doch ein bisschen irreführend ist.
Da sollten vielleicht auch gerade wir Journalistinnen und Journalisten ein bisschen drauf achten. Wichtig ist dabei nämlich, stets alle relevanten Fakten kennen, ehe wir eine Wertung abgeben und dann auch ja, uns eine Meinung bilden können. Ob das die Mediennutzer auch so machen oder doch eher auf die eigene bestehende Meinung setzen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, Meinung, du sprichst es an, das ist ja auch so ein großes Wort, ne? Also der eine oder die andere von uns erinnert sich vielleicht an die guten alten Zeiten, als man noch gedruckte Tageszeitungen gelesen hat. Da gab es ja tatsächlich so ein bisschen so eine Trennung zwischen Nachrichten und dann eben den Kommentaren. Also sozusagen zuerst die Fakten und wenn man die dann gelesen hatte, dann kam der Kommentar dran und damit also die Meinung relativ übersichtlich.
Ziemlich übersichtlich, ziemlich einfach zu verstehen. Aber diese Trennung, die findet man heute nicht mehr so klar auf Nachrichtenseiten oder Newsplattformen zum Beispiel. Wenn ich da mal so raufgucke, ja, dann bekomme ich eine ziemlich bunte Mischung. Es gibt klassische Nachrichtenberichte, aber auch Promi-Geschichten und dann eben Kommentare, Kolumnen, Analysen, Interviews, Reportagen, ja, und dazwischen Meldungen und Kurzberichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier viele Menschen auch beim Durchscrollen zwischen Nachrichten und Kommentaren gar nicht mehr so richtig trennen. Und deshalb fragen wir doch mal unseren Experten Michael Haller, wie er dieses Durcheinander eigentlich einschätzt.
Ja, hallo in die Runde. Ja, also dieses Durcheinander, das bedeutet tatsächlich, dass diese Unterscheidung zwischen Nachricht und Kommentar, dass die eher nicht vollzogen wird. Viele junge Nutzer der Online-Medien kennen diese starke und strikte Trennung, wie ihr sie gerade erwähnt hattet aus den Tageszeitungen, zwischen den nachrichtlichen, den informierenden Meldungen und Berichten und den meinungsbetonten Texten, also Kommentare, kennen die so nicht mehr. Das zeigen viele Studien und die bestätigen dieses vermischte Verhalten und Nachrichten aufnehmen immer wieder. Und eigentlich verwundert das ja auch nicht. Nimm die zahllosen Newsletter jeden Morgen, die alles Mögliche bringen, nur keine News. Oder die Blogs, die Videos und die vielen Posts prominenter Medienleute, na, auf YouTube, auf X, auf TikTok und so weiter. Für die User haben sie einen Nachrichtenwert, obwohl sie gar keine Nachrichten bringen, sondern Meinungen, Sprüche, bunte Bilder, Jokes, Witz und so weiter.
Es kann natürlich trotzdem neu sein für einen, wenn man noch nie davon gehört hat. Es gibt aber eben dann keine klare Trennung mehr zwischen der Nachricht selbst und der Meinung, die gleich mit dazu geliefert wird. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht auch eigentlich genau das abbildet, was wir auch so im Alltag kennen an Kommunikationsformen, ne? Also da erzählt einem ja auch der eine Freund, was er vorhat und die Kollegin, was sie über die Geschäftsführung denkt und die Bekannte erzählt dann, was sie gestern Abend Komisches erlebt hat. Also das ist ja auch ein bisschen das normale Alltagsleben, dass das eben bunt und vielfältig ist und eben nicht getrennt wird zwischen einer Information und der Meinung dazu.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wenn die Nutzer in entsprechenden Erhebungen gefragt werden, für was nutzt du dein Smartphone den lieben langen Tag, dann zeigen die Antworten, dass auf diesen Mobiles genau dieselbe bunte Mischung aus Informationen, privaten News und Unterhaltung stattfindet. Aber hier reden wir ja über Newsmedien, also Nachrichten, die uns über das aktuelle Geschehen in der Welt, also außerhalb unserer Köpfe, ins Bild setzen sollen. Ich sage jetzt mal extra ins Bild setzen, weil wir ja nicht nur Nachrichten lesen, wir wollen auch sehen und hören, was draußen los ist. Und dafür braucht es wohl mehr als nur ein paar Schlagzeilen.
Da stellt sich mir aber dann trotzdem direkt die Frage, wie komme ich dann eigentlich zu einer Meinung über das, was da gerade passiert ist und worüber ich gerade gelesen habe? Also genügen dafür zum Beispiel ein, zwei Meldungen, die ich irgendwie konsumiere? Oder brauche ich dann doch größere Berichte oder spannende Erzählungen dazu? Oder braucht es dann doch den Kommentar der Redaktion, damit ich mir wirklich eine fundierte Meinung bilden kann?
Ja, also das Wort Meinung, das klingt so einfach, aber in unseren Köpfen ist dieses sich eine Meinung bilden doch ein ziemlich komplizierter Vorgang. Also ich will es mal kurz veranschaulichen. Zuerst also erfahre ich, da ist was Neues passiert. Das ist das News. Aber sofort kommen meine Gedanken dazu. Etwa, oha, das erinnert mich an die Geschichte, als ich doch neulich dort und dort, oder dazu hat mir doch neulich Fritzi Müller erzählt, dass es damals und so weiter. Und ich assoziiere vielleicht dazu noch etwas Weiteres. Das heißt also, in meinem Kopf entsteht jetzt ein Zusammenhang, der mit dem, was gerade passiert ist, oft nur relativ wenig zu tun hat. Ihr seht da das Problem. In den Köpfen vieler Menschen findet eigentlich keine frische Meinungsbildung statt, die sich auf die Bedeutung des soeben berichteten Ereignisses bezieht. Es ist eher so, dass bereits vorhandene Ansichten und Einstellungen, ja, wie soll ich sagen, aktiviert und neu verknüpft werden in unserem Kopf, die mir das Ereignis erklären sollen. Also da kann zum Beispiel am Ende rauskommen, ah, ist ja klar, dass das passiert ist, da steckt doch wieder das XY oder Z dahinter oder waren doch die und die Absichten oder der wollte doch nur das.
Also das ist ja auch erstmal total verständlich und menschlich. Also vielleicht gibt es sowas wie frische Meinungsbildung auch gar nicht so richtig, weil wir ja alle Menschen sind, die Erfahrungen gemacht haben, die Dinge einordnen in unseren Erfahrungszusammenhang. Würdest du da sagen, das sind dann doch eigentlich unsere Vorurteile oder zumindest unsere Ansichten und Überzeugungen, die dann unsere Einstellung auch ganz wesentlich prägen zu Nachrichten, also zu aktuellen Vorgängen?
Also das spielt natürlich auch eine Rolle, was passiert ist. Nämlich, wenn es ein neues Ereignis ist, das Erfahrungen und Erlebnisse, die wir schon wiederholt gemacht haben, bestätigt, dann ist es schon so, dass hier sich was verfestigt, was vorher schon da war. Also, dass die Fernzüge der Deutschen Bahn meist Verspätung haben, das wissen wir wirklich. Dass heute auch der ICE wieder, na, sagen wir mal, 15 Minuten verspätet ankam, das ist also gar keine News für mich. Wenn er aber 5 Tage lang hintereinander pünktlich ankommt, das wäre eine Neuigkeit, die mein Erfahrungswissen vielleicht ein bisschen verändert. Und wer weiß, vielleicht würde es sogar ein Medium eine News draus machen.
Schauen wir doch mal auf neue Ereignisse aus den vergangenen Wochen und Monaten, zu denen wir vielleicht ja kein Erfahrungswissen haben und das nicht so gut einordnen können und ja dann halt mit ganz neuen Fakten konfrontiert sind. Zum Beispiel die Containerschiffe im Roten Meer, die mit Raketen beschossen wurden und daraufhin einen großen Umweg um Afrika herumfahren mussten, was dann wieder den Warentransport verlängert oder auch verteuert. Oder andere Meldungen, ja, dass plötzlich so viele tausend Bauern mit ihren Treckern in ganz Deutschland die Zufahrtsstraßen blockieren oder auch in der Hauptstadt demonstrieren. Ja, diese Meldungen, die kann ich ja ohne wirkliches Vorwissen nicht unbedingt gleich einordnen. Und da geht es dann ja auch vielleicht gar nicht so sehr um meine persönliche Einstellung. Und es geht dann für mich da eher darum, dass ich Sinn und Zweck des Bauernstreiks vielleicht beurteilen möchte oder ob der tatsächlich gerechtfertigt erscheint oder eben nicht.
Ich glaube, hier triffst du ein zentrales Problem der Meinungsbildung. Als Großstädter, der im Supermarkt einkauft, kenne ich die tieferen Beweggründe der protestierenden Bauern nicht. Ich brauche also eine Einordnung, eine Analyse dieser Proteste. Andernfalls folge ich eben, wie wir vorhin schon besprochen haben, meinen vorgefassten Ansichten in der Art, ja, unsere Bauern sind tolle Leute, die haben sowieso recht mit ihren Demos. Oder genauso umgekehrt. Die Landwirtschaft, naja, die wird schon von Brüssel und von Berlin so stark subventioniert, die sollen auch mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen, so wie wir anderen das ja auch tun müssen und so weiter. Wenn ich also als Medienkonsument keine Einordnungshilfe bekomme, ploppen diese Vorurteile auf und die produzieren dann eine Ansicht, die ich für meine jetzt aktuelle Meinung zum Bauernstreik halte, aber eigentlich doch die Wiederkehr etwas schon alten Bekannten in mir selber ist.
Als du das jetzt gerade angesprochen hast, musste ich dran denken, dass ich tatsächlich beim ersten Bauernstreik bei meiner Friseurin saß und sie gesagt hat, Bauern muss man doch immer unterstützen. Und ich hatte auch das Gefühl, da habe ich sie gefragt nach sozusagen, ob sie denn die Forderungen gerechtfertigt findet. Und sie wusste nicht so ganz genau, um was es geht. Aber diese Meinung gab es auf jeden Fall schon, dass man die Bauern unterstützen muss. Und ja, bei mir kenne ich das auch total, dass ich auf diese Art von vorgefertigten Urteilen zurückgreife. Das heißt, um diese Vorurteile aufzubrechen, muss ich als Medienkonsumentin mir ja wirklich einfach Arbeit machen. Also da gibt es vielleicht die ein oder anderen Menschen, die sich denken, ja, reicht mir doch aus den Medien zu erfahren, dass die Bauern streiken, muss ich mich ja nicht unbedingt informieren, warum sie das jetzt wirklich tun.
Ja, mir scheint, dass bei diesem Thema ja es sich eigentlich ja um ein politisches Thema handelt, um die Landwirtschaftspolitik, um genauer zu sein. Ja, und um die wirklich beurteilen zu können, da müsste ich ja dann auch die Qualität dieser Politik beurteilen können. Dazu müsste ich vermutlich einige Analysen oder auch Expertenberichte lesen oder mir anschauen. Ja, das kann und will ich dann aber vielleicht ja auch gar nicht, weil mir gar nicht so viel Zeit im Alltag dazu bleibt. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste, die geht so, ja, das Thema ist mir einfach egal, mach doch einfach, was ihr wollt.
Das tun recht viele Leute, die verhalten sich so. Fast ein Drittel der jüngeren Erwachsenen, so zeigen Erhebungen, nutzt praktisch keine Newsmedien mehr. Viele finden die Nachrichten schwer verständlich und viele finden diese Fülle an schlechten News, das verdirbt ihnen einfach die gute Laune. Sie machen quasi die Augen zu.
Scheint wohl eine ziemlich verbreitete Reaktion zu sein, aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Ja, die wäre ja dann vielleicht dort anzusetzen, dass man bei seinen alten Überzeugungen stehen bleibt und mit diesen praktisch alles Neue, das man irgendwie erfährt aus den Medien zum Beispiel, dann bewertet. Ja, also in der Art, die Forderungen einer bestimmten Partei, die waren immer genau so. Deshalb werden sie auch wahrscheinlich jetzt nicht grundlegend anders sein.
Das wäre dann vielleicht nicht das, was du, Michael, vorhin frische Meinungsbildung genannt hast, sondern eben ja die Bestätigung des Vorurteils. In der Art, ich habe eine feste Überzeugung, an der halte ich fest, aber es gibt neue Ereignisse und die ordne ich dann da eben ein.
Ja, auch das kommt gar nicht so selten vor, wie diese erwähnten Erhebungen zeigen. Früher hat man die Welt nach seiner eigenen Weltanschauung beurteilt. Man hatte eine klare Gesinnung und nach der wurden die aktuellen Ereignisse sortiert und bewertet. Übrigens, ich sag früher, heute ist das auch noch anzutreffen, gerade vor allem bei den sogenannten Fundamentalisten, bei denen, die ideologisch denken, und die Verschwörungsgläubigen, bei denen ist das noch immer so.
Also auch diese zweite Option ist vielleicht nicht so ganz überzeugend. Kommen wir nochmal zu einer dritten Möglichkeit. Also zum Beispiel, dass ich auf meiner Lieblingsnachrichtenseite zum Bauernstreik auch die Hintergrundberichte oder auch einen Kommentar der Fachredakteurin lese. Und das lese ich dann und das hilft mir dann auch, das Ganze ein bisschen mehr einzuordnen, diesen Streik. Ich muss ja nicht unbedingt die Meinung übernehmen, die dann im Kommentar dann geäußert wird, aber zumindest hilft mir das für einen Denkanstoß.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese dritte Möglichkeit zumindest nach der besten erstmal klingt, weil man will ja nicht Nachrichten konsumieren oder Meinungen konsumieren, einfach nur um seine alten Vorurteile zu bestätigen. Und durch die neue Einschätzung, ja, da bilde ich mir auch dann irgendwie eine eigene Meinung. Gerade wenn ich mich mit verschiedenen Einschätzungen auseinandersetze und mich dann frage, welche überzeugt mich denn am meisten? Das ist natürlich ein bisschen aufwendig, also ein mühsamer Weg zur eigenen Meinungsbildung. Wie siehst du das, Michael? Wäre das der richtige Weg für uns alle angesichts dessen, wie viel Zeit man da auch reinstecken muss?
Ja, also um das verständlich zu machen, mache ich mal einen kleinen Ausflug in die politische Geschichte Deutschlands. Also vor rund, sagen wir mal, 100 Jahren, also in der Zeit der Weimarer Republik, da gehörte es sich, dass die Pressejournalisten eine ganz feste Gesinnung vertraten. Also zum Beispiel so: Wir vertreten eine deutschnationale Überzeugung. Oder wir sehen die Welt nur als Klassenkampf. Oder wir denken radikal liberal und solche Sachen. Also die Gesinnung, will ich damit sagen, war wichtiger als die Fakten. Dann kamen die Nationalsozialisten und verordneten allen Zeitungen dieselbe Gesinnung. Man nannte das die Gleichschaltung. Und das ging ruckzuck, weil jetzt alle die vermeintlich richtige Gesinnung haben wollten und danach auch geschrieben und kommentiert haben. Also die Schriftführer in den Redaktionen gaben in den Leitartikeln ihre Meinung fest vor. Man könnte sagen, die Fakten, die ordneten sich der Gesinnung unter. Und praktisch alle machten mit. Nach dem Untergang des Nazireichs sorgten die Briten in erster Linie und auch die Amerikaner in ihren Besatzungszonen dafür, dass in Zukunft alle Tageszeitungen gesinnungsfrei berichten und dass sie von den Nachrichten getrennt kommentieren. Du hast ja vorhin zum Beginn unserer Folge erzählt, dass man früher zu Hause in den Tageszeitungen zuerst die Nachrichten gelesen hat und dann den Kommentar. Und der hieß ja auch so, er war also als Meinungsäußerung klar gekennzeichnet. Und denn hinter all dem steckt als Idee, dass sich die Menschen in Demokratien zuerst zutreffend und umfassend informieren sollen, ehe sie sich eine politische Meinung bilden. Und wenn die Meinung auf Tatsachen gestützt und plausibel begründet ist, dann kann sie so falsch ja nicht sein, so denkt man sich das. Und die Menschen sind vor Populisten, vor Lügenerzählungen und so weiter deutlich besser geschützt, weil sie sozusagen das, was dem zugrunde liegt, an Tatsachen, an Sachverhalten zur Kenntnis genommen haben. Und dieses Prinzip wurde in den analogen Zeiten, also bis in die 90er Jahre hinein, auch hochgehalten. Ist übrigens auch in den Verträgen, die mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Staatsvertrag geschlossen wurden, wie auch damals in den Pressekodizes und so weiter, ist das auch festgeschrieben, diese Trennung einzuhalten.
Ja, analoge Zeiten, du sagst es gerade schon, jetzt leben wir aber ja in einer eher digitalen Zeit und da ist diese Trennung einfach nicht mehr so einfach und das zeigt natürlich auch, wir brauchen irgendwie auch Medien, Nachrichtenseiten, Newsmedien, die so glaubwürdig wie möglich berichten und gleichzeitig müssen sich die Menschen natürlich auch hintergründig informieren wollen und das ist ziemlich anstrengend, aber ja, dann vielleicht eben auch notwendig.
Es ist, kommt mir vor, ein bisschen wie mit der Demokratie, anstrengend, mühsam, fehlerbehaftet, aber halt das beste System, was wir haben. Und wir schauen da in der nächsten Folge nochmal genauer drauf, wie schwierig es eigentlich ist, sich richtig zu informieren und von den vielen schlechten Nachrichten eben nicht davonzulaufen. Ja, da schauen wir in der nächsten Woche nochmal genauer hin.
Den Fit for News Podcast von Detektor FM und dem Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung, den findet ihr überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört, zum Beispiel bei Spotify. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung und schreibt uns Anmerkungen, Kritik und eigene Erfahrungen mit dem Thema an podcast@fitfornews.de.
Wir hören uns hier in einer Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut.
Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.